Einen wunderschönen guten Morgen. Was muss wohl in Petrus Herz vorgegangen sein in den Tagen nach seiner so niederschmetternden Verleugnung von Jesus? Wenn sein Herz auch nur ansatzweise so funktioniert wie meins, will ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, wie so ein Schwall an Selbstvorwürfen, Enttäuschung und Scham über ihn geschwappt sein muss. Was ist da an diesem Feuer über ihn gekommen? Wie konnte er seinen Freund, seinen Rabbi, seinen Christus so verleugnen? Dreimal hat er sich von seiner eigenen Angst mitreißen lassen und genau das gemacht, was Jesus vorausgesagt hat. Und das, obwohl er ja vorher so ein richtig schön großes Maul hatte, wie wir Petrus halt kennen. Ne? Ich bin bereit für dich, mein Leben zu geben, ja, hat er behauptet. Und dann kuschte er schon bei dem kleinsten Druck von einer Gruppe von Knechten und Mägden, ja, nicht mal vor wirklich bedrohlichen Menschen, Knechte und Mägde, vollkommen zurück und versagte, so erbärmlich. Und vielleicht haben ihn all diese überwältigenden Emotionen mitgerissen in die mir zumindest sehr bekannte Abwärtsspirale des Versagens. Ja, seine Liste des Scheiterns der letzten Jahre, die schien ja endlos. Wie oft war Petrus zu impulsiv und zu unreflektiert gewesen? Wie oft hatte er sich selbst und seinen eigenen Glauben vollkommen überschätzt? Wie oft hat er sich selbst durch seinen Stolz in einem besseren Licht dastehen lassen? Wie oft hatte er Jesus durch seine fehlende Weitsicht von seinem Weg abbringen lassen wollen? Wie oft hatte er fehlgeleiteten Eifer gezeigt? Wie oft hatte er die Mission von Jesus überhaupt nicht verstanden? All diese Szenen des Versagens, die liefen wie ein Film vor seinen Augen. Versager, er war ein absoluter Versager. Etwas anderes konnte man ja aus all diesen Geschehenen gar nicht ziehen. Und jetzt war Jesus auferstanden. Und so sehr ihn die Freude darüber natürlich total überkam, ja, wie wir in diesen Texten lesen können, so tief muss aber dieses Versagen am Lagerfeuer doch in seinem Herzen irgendwie verankert gewesen sein. Wie sollte er Jesus jemals wieder in die Augen schauen können? Und wie würde Jesus ihm persönlich begegnen? Also nicht nur in der Gruppe von Jüngern, sondern ganz persönlich. Und welche Rolle würde er wohl jetzt noch in seinem Reich spielen können, wenn das überhaupt möglich wäre? Und in Johannes 21 lesen wir von dieser persönlichen Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und ich lese uns die Verse 15 bis 23 nach der neuen Genfer Übersetzung einmal vor. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich führen, wohin du nicht gehen möchtest. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Und Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was wird aus dem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man hätte schreiben müssen. Vater, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Folge mir nach. Folge du mir nach. Genau wie zu Beginn seines öffentlichen Dienstes von Jesus, fordert Jesus Petrus hier auch am Ende seiner Zeit hier auf der Erde auf, ihm nachzufolgen. Das ist Jesu Antwort auf den vom Versagen geplagten Petrus. Folge mir nach. Und diese Nachfolge, die sieht natürlich anders aus als zu Jesu Lebzeiten, wo Petrus ihm ja wortwörtlich nachfolgen konnte. Wie diese Nachfolge aussieht, ja, für Petrus und auch in gewisser Weise für uns aussehen soll, wird im Laufe dieses Gesprächs zwischen Jesus und Petrus eigentlich sehr schön deutlich. Und diese Nachfolge hat drei Facetten, die ich in den nächsten Minuten ein bisschen erläutern möchte. Folge mir nach bedeutet als erstes, lass den Hahn krähen. Lass den Hahn krähen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Hahn im Leben von Petrus so zu so einem richtigen Trigger geworden ist. Ja? Wie Petrus jedes Mal, wenn er der Hahn kräht, innerlich so zusammenzuckt und ja, er an diese fürchterliche Situation am Lagerfeuer erinnert wird. Ja? Wie sich dieses morgen anläutende Kikeriki in seinem Herzen eher wie so ein Ruf der Verspottung anhört und den Ton für den restlichen Tag ansetzt. Ja? Versager, Versager, elender Versager. Er hatte ne, dieses Kikeriki. Aber dieser Hahn, der soll keine Macht mehr über Petrus bekommen. Und ich finde es total spannend und eigentlich auch total herzerfrischend zu sehen, wie Petrus und Jesus auf dieser Beziehungsebene hier mit dem Versagen umgehen. Fangen wir mal mit Petrus an. Petrus scheut sich nicht, Jesus zu begegnen. Ganz im Gegenteil. Ja, in den Berichten nach der Auferstehung wird immer wieder angedeutet, wie Petrus die Begegnung mit Jesus sucht. In der Begegnung vor unserem Text, direkt davor, springt er voller Elan aus dem Boot, als er versteht, dass Jesus am Strand auf sie wartet. Und ich finde diese Sehnsucht nach der Nähe Jesu total bewundernswert. Einfach, weil ich in dieser Situation genau das Gegenteil tun würde. Mein symbolischer Hahn des Versagens würde mich eher davon abhalten, zu Jesus zu gehen. Ich hätte solche Angst davor, dass Jesus mich vielleicht ablehnen könnte. Ja, Angst davor, was mich dort in der Gegenwart Jesu erwartet. Erst wenn ich alles wieder gut gemacht habe, ja, wenn ich mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt habe, würde ich mich vielleicht mal dort blicken lassen. Und wenn ich Jesus doch begegnen sollte, würde ich so ein bisschen ne, meine Augen bedeckt halten, um so ein bisschen den Blick von Jesus auszuweichen. Weil diese tief sitzende Scham, die man spürt, da fällt es einem richtig schwer, diesen durchdringenden und liebenden Augenkontakt von Jesus überhaupt aushalten zu können. Der Hahn des Versagens, der verändert meine Beziehung zu Jesus vollkommen. Vor allem, wenn es so ein großes Versagen ist. Aber Petrus lässt sich nicht von diesem Hahn des Versagens bestimmen. Petrus hat genug von Jesus verstanden. Ja, er hat genug von der Gnade Gottes verstanden. Er weiß, selbst mit meinem Versagen bin ich bei Jesus genau an der richtigen Stelle. Gerade mit meinem Versagen bin ich dort an der richtigen Stelle. Sein Herz hat in den 3 Jahren mit Jesus genug Erfahrung gemacht, dass sein Versagen in der Gegenwart Gottes im Licht Jesu niemals das letzte Wort hat. Eigentlich ist das doch alles, was wir über die Gnade verstehen müssen. Und ich wünsche mir, dass mein Herz und auch euer Herz irgendwann dieses Stückchen Wahrheit wirklich glaubt, dass ihr genug Erfahrungen mit Jesus macht, dass es nicht bei jedem Versagen, dass ich es nicht bei jedem Versagen gegen seinen Willen zu Jesus schleifen muss. Und dann ist da Jesus, der Verleugnete. Auch er will diesem Hahn des Versagens von Petrus das Mitspracherecht in ihrer Beziehung verweigern. Und ich finde es total schön zu sehen, wie Jesus Petrus hier begegnet. Jesus besucht Petrus hier in seiner Komfortzone, am See Tiberias beim Fischen. Mitten in der Unsicherheit von dem, was der Tod und die Auferstehung jetzt wohl für die Jünger bedeutet, ja, gehen die Jünger zurück zu dem, was ihnen vertraut war, zum Fischen. Und genau dort holt Jesus Petrus wieder ab, mitten im Alltag. Dort verbringt er erst einfach einmal Zeit mit den Jüngern, isst mit ihnen, wie in alten Zeiten. Und schon in dieser Normalität, dieser Szene, wird ganz schnell deutlich, Jesus hat Petrus bereits vergeben. Und dennoch nimmt er sich jetzt Zeit, die Beziehung zu Petrus vollständig wiederherzustellen. Und das tut er, indem er Petrus sein eigenes Herz offenbart. Diese dreifache Frage, ja, hast du mich lieb? Die hat eine doppelte Absicht. Zum einen will Jesus ihn lehren, also neben der offensichtlichen, dass es eine Parallelität gibt zu dem dreimal Verleugnen, aber das ist ja irgendwie klar, ja, hat es trotzdem eine weitere doppelte Absicht. Zum einen will Jesus ihn lehren, einen realistischen Blick auf sein eigenes Herz zu werfen. Ja, Petrus liebt Jesus und das zweifelt Jesus auch gar nicht an. Und dennoch kennt Jesus die Abgründe unseres Herzens, dass wir uns immer wieder selbst überschätzen, dass das Potenzial für abgrundtiefe Sünde in uns schlummert, in allen von uns. Wir haben das Potenzial für abgrundtiefe Sünde. Jesus will, dass Petrus das versteht. Seine Liebe zu Jesus wird immer unvollkommen bleiben. Seine Liebe zu Jesus ist ganz oft falsch motiviert. Seine Liebe zu Jesus ist ganz oft fehlgeleitet. Petrus muss das verstehen. Die andere Absicht ist, dass Jesus Petrus lehren will, angemessen mit diesem Herzenszustand umzugehen. Der Blick auf seine eigene Liebe zu Jesus, diese unvollkommene Liebe zu Jesus, soll ihm kein schlechtes Gewissen machen, sondern im Gegenteil, soll ihn zurückbringen zu der Liebe von Jesus. Ihn motivieren, seine eigene Liebe zu Jesus neu auszurichten, Jesus noch mehr zu lieben und vor allen Dingen ihm aus der Gebrochenheit heraus zu dienen, transparent mit dieser Gebrochenheit umzugehen. Jesus rechnet mit seinem Versagen. Sein Scheitern, sein wiederholtes Scheitern auch später ist vorprogrammiert. Jesus weiß das. Jeder von uns wird immer und immer wieder versagen. Das überrascht Jesus ja nicht. Aber genauso wenig überraschend ist seine Vergebung. Genauso dürfen auch wir mit seiner Vergebung rechnen. In der Gegenwart Jesu ist sie genauso sicher wie unser Versagen. Und Jesus lädt Petrus und auch uns in allem Scheitern, trotz allem Scheitern, dazu ein, ihm weiter nachzufolgen. Denn Nachfolge bedeutet, lass den Hahn krähen. Folge mir nach bedeutet für Petrus zweitens, lass die Fische liegen. Lass die Fische zurück. In unserer Nachfolge passiert es schnell, dass wir zu unserem Standardmodus zurückkehren. Ja? Ganz besonders dann, wenn wir versagt haben oder mit einer herausfordernden Situation zu kämpfen haben. Zurück zum Bekannten, zurück zum Sicherten, zurück zum Kontrollierbaren, zurück in die Komfortzone. Und Petrus tat genau das. Er ging fischen. Und ich glaube, dieser innere Drang zu diesem Standardmodus, vielleicht sogar so einen geistlichen Standardmodus, kann zwei Gründe haben. Erstens, vor allem nach unserem Versagen denken wir irgendwie, dass Gott uns nicht mehr gebrauchen kann. Dass wir irgendwie zu kaputt, zu zerbrochen, zu verdorben, zu sündig sind, um dem Reich Gottes noch irgendwie dienen zu können. Und so ziehen wir uns manchmal selbst zurück, weil wir denken, dass Gott ja irgendwann diese Entscheidung selbst treffen würde. Ja, jetzt sind wir ihm halt ein bisschen zuvor gekommen, ist ja in Ordnung. Und Leute, ich sage euch, der Teufel feiert das. Ja, denn das ist ja genau seine Masche. Er will Nachfolger Jesu herausreißen aus dem Dienst, aus der Anbetung, aus der Gemeinschaft. Sie wegbringen von dem, wozu sie geschaffen wurden. Und wie reagiert Jesus auf diesen Standardmodus von Petrus? Jesus führt ihn zurück zu der allerersten Begegnung mit ihm. Erinnert ihn an den Moment, wo Jesus Teil von seinem Leben wurde. Erinnert ihn an seinen Ruf in die Nachfolge. Das beginnt schon bei der ersten Szene am Boot, wo Jesus die Fischer dazu auffordert, in der Geschichte davor, ihre Netze noch einmal auszuwerfen. Genau wie beim ersten Fischzug, als sie alle Jesus noch gar nicht kannten. Dieser Fischzug, der mit einem ganz klaren Auftrag verbunden war sein. Ich werde dich zum Menschenfischer machen, hat Jesus damals gesagt. Und dann nennt er Petrus bei seinem ursprünglichen Namen. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass Jesus hier Simon sagt. Das muss Petrus zurückversetzt haben zu dem Tag, als Jesus zu ihm sagte, du sollst ab jetzt Kephas heißen. Das war das hebräische Wort für Petrus, was Fels bedeutet. Wie sehr hatte sich doch seine Beziehung zu Jesus seitdem verändert. Jesus verändert Leben. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und zuletzt benutzt Jesus hier genau die gleichen Worte wie beim ersten Ruf. Folge mir nach. Jesus fordert ihn hier auf. Lass die Fische hier liegen. Ich habe noch was vor mit dir. Der zweite Grund, warum wir uns manchmal in diesen Standardmodus drängen lassen, ist, dass wir uns und unser Herz schützen wollen und deswegen lieber keine Risiken eingehen wollen. Fischen erforderte in Petrus' Leben keinen geistlichen Mut, keine übernatürliche Kraft, keine Schritte des Glaubens. All das, was er ja in der ganzen Nachfolge mit Jesus ständig hatte, geistlicher Mut, übernatürliche Kraft, Schritte des Glaubens. Und Jesus erinnert ihn hier an zwei Dinge. Er erinnert ihn zum einen an das Fundament seines Missionsauftrags, die Liebe. Die Liebe Jesu und die Liebe zu Jesus. Das treibt unseren Dienst an. Das motiviert uns, aus diesem Standardmodus herauszubrechen und wirklich auf Jesus zu vertrauen. Zum anderen erinnert ihn er daran, dass Petrus selbst in allererster Linie Nachfolger ist. Dass er selbst in allererster Linie Schaf ist. Und erst dann, wenn er selbst vom großen Hirten Jesu versorgt wurde, wird er zum Unterhirten eingesetzt. Kann er sich um die Schafe Gottes kümmern. Denn wenn Jesus mit uns ist, uns versorgt, dann ist das Unbekannte genug, wenn wir am Rande der Welt stehen. Und das ist das Einzige, was wir wissen müssen. Jesus ist hier mit uns. Wir müssen sonst nichts weiter wissen. Und das gibt uns dann den Mut, aus diesem Standardmodus auszubrechen und Jesus zu vertrauen. Auch wenn das für Petrus ja tatsächlich den Tod bedeutete. Petrus erlebt ja am Ende seines Lebens genau das, was er in Kapitel 13 so selbstgerecht herausposaunte. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu lassen. Als Petrus dann am Ende gekreuzigt wurde, konnte er das natürlich aus einer ganz, ganz anderen Motivation heraus tun. Und die Frage ist, was ist dein Standardmodus? Gehst du vielleicht zurück zu den Gewohnheiten, den Verhaltensmustern, den Mechanismen, die zu dir gehörten, bevor du Jesus kanntest? Oder verfällst du in so eine Art geistlichen Schutzmodus, in der du nach außen hin Jesus noch irgendwie dienst, aber in der dein Herz geistlich lethargisch, leidenschaftlos und verzagt ist, um mutig Schritte des Glaubens zu gehen? Was ist dein Standardmodus? Und lebst du vielleicht gerade in diesem Standardmodus? Lad euch mal ein, denkt mal darüber nach. Weil Jesus lädt Petrus und auch uns in allem Scheitern, trotz allem Scheitern dazu ein, ihm weiter nachzufolgen. Nachfolge bedeutet, lass die Fische liegen. Folge mir nach bedeutet für Petrus zuletzt, Sorge für Gottes Schafe. Sorge für Gottes Schafe. Unsere Liebe zu Jesus drückt sich in diesem Text durch zwei Facetten aus. Erstens, wenn du Jesus liebst, dienst du ihm in der Art und Weise, wie er dich beruft. Wir sind dazu aufgerufen, uns voll und ganz auf Jesus zu konzentrieren und den Auftrag von ihm treu und exzellent auszuführen, den er gibt. Und Nachfolge sieht dabei für jeden unterschiedlich aus. Genau wie Petrus und Johannes Jesus in sehr unterschiedlicher Weise dienten. Jeder von den beiden bekommt einen anderen Auftrag. Petrus soll sich um die Schafe Gottes sorgen. Johannes wurde zum Seher, der die Gemeinden in ihren schwierigen Zeiten durch seine Vision ermutigte. Petrus war Prediger, Johannes eher ein Schreiber. Petrus sollte als Märtyrer sterben, Johannes würde ein hohes Alter erreichen und in stiller Gelassenheit entschlafen. Zwei vollkommen treue Nachfolger Jesu und zwar komplett unterschiedliche Leben. Folge Jesus, wohin er dich führt. Und zweitens, wenn du Jesus liebst, dann vergleichst du dich nicht mit anderen. Ich glaube, wir können als Nachfolger Jesus sehr leicht ins Wanken geraten, wenn wir unsere Augen von Jesus abwenden und uns auf das konzentrieren, was um uns herum passiert. Und wir kennen Petrus ist das ständig passiert. Ja, auch selbst in diesem Text. Ja, gerade noch hat er dieses krasse, intime Gespräch über die Liebe. Ja, da springen seine Augen plötzlich zu Johannes, mit dem er halt immer so ein bisschen Rivalitäten hatte, ne? Und was ist mit dem da? Ja, das ist echt absurd, diese Geschichte. Wenn ich das so lese, das wirkt so ein bisschen wie mein Hund. Ihr kennt ihn ja alle, ja? Wenn mein Hund ein Eichhörnchen sieht, da ist nichts mehr. Da ist kein ruckartiger Fokuswechsel, da geht einfach nichts mehr. Ja? Nicht, dass er jemals irgendwie eine Chance hätte, ein Eichhörnchen zu kriegen, aber dieser Fokuswechsel, der ist nicht mehr ansprechbar dann. Und so harmlos diese Vergleiche und Rivalitäten auf diesen ersten Blick auch sein mögen, so gefährlich können die doch am Ende für das Reich Gottes werden, für die Arbeit am Reich Gottes. Wer sich mit anderen vergleicht, der dient letzten Endes sich selbst, seiner eigenen Ehre, seinen eigenen Ambitionen. Jesus und sein Reich, seine Werte, seinen Willen sind da eigentlich am Ende außen vor. Wer sich mit anderen vergleicht, der läuft dann auch Gefahr, sich selbst zu lähmen, weil wir dann plötzlich anfangen, unsicher und uns unzulänglich zu fühlen, die Freude am Dienst verlieren und frustriert werden. Und wer sich mit anderen vergleicht, gefährdet die Einheit der Gemeinde, weil wir einfach unseren Fokus auf Jesus verlieren. Und ich finde es richtig krass, wie Jesus hier auf Petrus reagiert. Was geht es dich an? Sagt er. Folge du mir nach. Was geht es dich an, in welcher Weise ich mit anderen Nachfolgern Geschichte schreibe? Folge du mir nach. Was geht es dich an, dass jemand anders seinen Glauben besser mit seinen Freunden teilen kann als du? Folge du mir nach. Was geht es dich an, dass jemand anders musikalisch so begabt ist? Folge du mir nach. Was geht es dich an, dass jemand anders öffentlich so gut reden kann? Folge du mir nach. Was geht es dich an, dass jemand anders mit seiner Persönlichkeit Menschen so leicht für sich gewinnen kann? Folge du mir nach. Konzentriere dich auf mich. Konzentriere dich auf deinen Weg in der Nachfolge. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Stütze dich auf meine Gnade und Sorge für Gottes Schafe. Jesus lädt Petrus und auch uns in allem Scheitern, trotz allem Scheitern dazu ein, ihm weiter nachzufolgen. Denn Nachfolge bedeutet Sorge für Gottes Schafe. Ich komme zum Schluss. Petrus wird hier zu einer erlösten Stimme der Gescheiterten. Er zeigt uns, wie Nachfolge in allem Scheitern, trotz allem Scheitern weitergehen kann. Unser Versagen muss nicht, darf nicht das letzte Wort haben. Und Jesus fordert Petrus hierzu drei Dingen auf. Erstens, lass den Hahn krähen. Gib dem Hahn des Versagens keine Macht über dein Herz. Geh zu Jesus und empfange dort Vergebung. Und dann diene ihm aus dem vollen Wissen heraus, dass dein Herz gebrochen ist und dass du auf die Gnade von Jesus angewiesen bist. Wo musst du diesem Hahn das Mitspracherecht in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Jesus verweigern? Zweitens, lass die Fische liegen. Kehre nicht zurück in deinen Standardmodus, wenn du versagst. Gott wusste, worauf er sich einlässt, als er sich dazu entschieden hat, mit Menschen sein Reich zu bauen. Er gebraucht die Gescheiterten. Erinnere dich doch nochmal ganz bewusst an den Anfang deiner Beziehung mit Jesus und an den Auftrag, den er dir gegeben hat. Und dann gehe mutig Schritte des Glaubens, weil du weißt, dass Jesus, dein guter Hirte, mit dir unterwegs ist. Und unbekannt ist und Gefahren dann im Licht seiner Gnade zu sehen sind. Und drittens, Sorge für Gottes Schafe. Diene Gott in der Art und Weise, wie er dich beruft. Und vergleiche dich nicht mit anderen Nachfolgern. Denn was geht es dich an? Halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Folge ihm und führe deinen Auftrag treu aus. Und Jesus fragt auch dich, hast du mich lieb? Dann folge mir nach. Amen.